Die größte Glaubensgemeinschaft der Welt ist das Christentum. Deutlich über 2 Milliarden, andere Quellen sprechen von 2,5 Milliarden Christen gibt es auf der Welt. Die begehen in diesen Tagen das Osterfest. Der Karfreitag nimmt einen besonderen Stellenwert ein. Er gilt als der Tag der Kreuzigung von Jesus Christus. Über das Christentum und das Fest sprechen wir nun mit Pfarrer Jürgen Fliege. Herr Fliege, herzlich willkommen.
Dankeschön und grüß Gott.
Bitte erklären Sie uns zunächst den Stellenwert von Ostern für die Christenheit und die Bedeutung von Karfreitag im Besonderen.
Ostern ist eigentlich wichtiger als Weihnachten, wiewohl wir Weihnachten als familiärer, schmusiger erleben. Aber Ostern sagt einfach, Achtung, es gibt eine andere Wirklichkeit. Und in diese andere Wirklichkeit wird man hineinkommen. Das kann man mit Auferstehung ausdrücken. Aber egal wie, wir sehen in unserem Alltag, dass wir beschränkt sind. Wir kommen aus unserer Firewall-Atmosphäre gar nicht raus. Aber der Tod, wenn man so will, der ist der einzige Ausweg und durch den werden wir alle gehen müssen. Und da kommt eine andere Wirklichkeit. Und diese andere Wirklichkeit bestimmt viel mehr als unsere illusionäre Welt, unser Leben. Sie führt uns, sie lässt uns auf diese Welt kommen als Babys. Sie holt uns ab, wenn der Tod kommt. Sie sorgt im gewissen Sinne dafür, wenn wir Krebs haben und wenn wir verliebt sind. Also alles Dinge, die uns unserem Willen nicht zur Verfügung stehen, werden von irgendwoher gelenkt, aus einer anderen Wirklichkeit. Und deswegen verneigen wir Christen uns erst einmal zu Ostern vor dieser anderen Wirklichkeit, von der wir dann sagen, in Bildern auch gesprochen, Jesus ist in dieser anderen Wirklichkeit auferstanden, wiedergeboren und erlebt und er regiert von dieser anderen Wirklichkeit, die wir Himmel nehmen, uns. Er macht das nicht, indem er persönlich eingreift, sondern er hat selber gesagt, mit einer Art Heiligen Geist. Manchmal spürt man den und manchmal eben auch nicht, aber es gibt diese Momente. Ostern ist das wichtigste Fest der Christenheit. Karfreitag, zwei Tage davor, ist, wenn man so will, etwas sehr Irdisches. Diesen Mann, der gesagt hat, Liebe kennt keine Grenzen, Russen muss man lieb haben. Und was weiß ich, was er heute alle sagen würde. Und lasst euch nicht veräppeln von niemandem. Vertraut euch selbst, vertraut euren Partner, vertraut dem Himmel, aber vertraut nicht irgendwelchen Oberfuzis auf dieser Welt. Den haben sie wegen dieser Maßnahmen sofort hingenommen. Den haben sie, wenn man so will, aus diesem Leben entlassen, dadurch, dass sie ihn gekreuzigt haben. Wie Römer eben damals, Leute, die sie nicht gebrauchen konnten, was weiß ich, Querdenker und einfach hingerichtet haben. Das ist etwas sehr, sehr Natürliches. Und wenn wir uns davor auf die Knie werfen, dann zollen wir diesem Mann Respekt, der sich davon hat nicht abbringen lassen von seinem Weg.
Hinrichtung und Kreuzigung, das sind ja sehr harte Worte und das Wort Karfreitag leitet sich auch aus dem althochdeutschen Kara ab, bedeutet Trauer und Klage. Was ist denn das Kreuz für Sie? Ist das tatsächlich so ein Kreuz, das man mit sich trägt, das belastet oder steht das auch für Hoffnung und etwas, was neu erschaffen wird?
Also wenn man als Baby auf diese Welt kommt und wächst in dieses Christentum hinein, dann sieht man diesen blutenden Mann am Kreuz. Das finde ich nicht gerade Lebensfreude fördernd. Ich habe das auch nicht. Und die Protestanten haben in den meisten Kirchen nicht diesen leidenden Mann am Kreuze. Es gibt ihn auch. Aber sie haben viel lieber dieses reine Symbol, dieses reine Kreuz. Und da gehe ich beispielsweise in diesen nächsten drei Tagen auch in der Osternacht hin, in meinem Garten. Ich bin auf La Palma, da habe ich im Garten einen kleinen Bereich geschaffen, wo ich stille bin, wo ich meditiere, wo ich Kerzen anzünde. Und da steht dieses Kreuz nebenbei aus Oberammergau mitgeschleppt, ohne Korpus. Und das ist mein Trost. Ich gehe dahin. Religion dient sowieso nur dazu, damit man nicht allein ist. Und wenn man nicht allein ist, dann hat man einen Tröster und dann bleibt man bei Trost und wird angesichts dieser Welt nicht verrückt. Das ist, wenn man so will, die Funktion von Religion. Lass dich nicht verrückt machen, wird nicht verrückbar aus deiner Lebensmitte. Und das leistet in diesem Augenblick, wenn ich das Kreuz angucke und mich zu Jesus aufmache, mir nochmal vorstelle, wie in einem Film, wie war das eigentlich und was wäre meine Rolle gewesen und. Dann mache ich dasselbe, wie wenn einer in alten Western geht wie John Wayne, der kommt mit krummen Beinen und Revolver wieder raus. Das heißt, wenn ich diesen Christusweg gehe, dann werde ich ihm etwas ähnlich.
Sie haben gerade gesagt, man kommt also auf die Welt und wird in das Christentum hereingeboren. Wenn das nicht so ist, also wenn man nicht erzogen wird, dass es Jesus gab und dass es einen Gott gibt, wie findet man dann zum Glauben?
Das Normale ist doch, dass sie auf diese Welt kommen und essen dasselbe wie ihre Mutter, essen dasselbe wie ihr Vater, essen dasselbe wie ihre Familie. Und spirituelle Nahrung gibt es genauso. Wann hat meine Mutter mich lieb oder nicht? Und was macht meine Mutter, wenn sie weint? Wo freut sich meine Mutter, mein Vater drauf? Das heißt, ich nehme Religion wahr wie Brot und Wasser. Es kommt zu mir, weil ich als Baby, als Kind meine Eltern oder die, die ich lieb habe, imitiere. Wenn ich auf einer völlig anderen Stelle der Welt geboren worden bin, dann muss ich diesen Menschen, die ich imitieren kann, erst begegnen. Das kann ein Christenmensch sein, der mir imponiert. Und weil er mir imponiert, imponiere ich ihn. Imponieren heißt ja, ich liebe den, ich verehre den. Und Imitation und Liebe ist immer dasselbe.
Das wurde dann über Generationen fortgetragen, aber irgendwann muss es ja mal begonnen haben. Und irgendwann wurden die Menschen mal bekehrt und zum Teil ja auch mit Gewalt bekehrt. Wäre es dann gotteslästerlich zu sagen, also wenn ich heute da reingeboren werde, bin ich eigentlich bloß eine Konsequenz einer Gewalttat, die vor hunderten Jahren passiert ist?
Das sind sie sowieso. Also machen sie sich nichts vor, als wenn sie frei seien. Sondern sie sind hineingeboren in eine gewisse Wirklichkeit und mit der müssen sie sich auseinandersetzen. Ob dann nun Klimawandel heißt oder was weiß ich, wie das heißt. Aber niemand kommt auf die Welt und hat weiße Tage oder einen Kalender, den er selber füllen kann, sondern der ist längst gefüllt von weltgeschichtlichen Ereignissen, familiären Ereignissen, subjektiven Ereignissen. Also wenn sie geboren worden sind ins Christentum hinein, ist okay. Und ich sage ja auch nicht, dass das besser ist als eine andere Religion, sondern ich bin zufällig in der Nähe von Wuppertal in einer sehr frommen Gegend voller Pietisten ein Christ geworden, der sich dem Großvater sehr liebevoll auseinandergesetzt hat. Und der hat mich zu einem betenden Menschen gemacht, mein Großvater, den ich imitiert habe. Andere Wege wüsste ich nicht. Sie können durch Bücher hineinkommen, aber das ist schon schwieriger.
Gibt es auch Erweckungserlebnisse? Also auf einmal spüre ich eine Wärme, auf einmal spüre ich ein Licht und ja, das könnte tatsächlich ein Gott sein, auch der christliche Gott.
Nein, nein, Sie können das sogar selber sozusagen inszenieren. Ich sage das mal etwas leichtsinnig. Wenn Sie Gott begegnen wollen und wissen nicht, ob es ihn überhaupt gibt, dann müssen Sie, wie wenn Sie einen Joint nehmen oder auf Droge gehen oder etc., ein paar Voraussetzungen erfüllen, damit es besser klappt. Sie müssen erst einmal wichtige Fragen haben, zum Beispiel, wer bin ich? Oder auch, hier bin ich? Und deswegen rate ich immer, wenn du dem Gott begegnen willst, geh in die Nacht, geh in die Stille, wo du allein bist. Jesus sagt, geh in dein Kämmerlein, wo dich niemand sieht, wo dich niemand stört, wo nicht alles dir durch den Kopf geht. Gehe und sag einfach in dieser nackten Situation, wo du ganz alleine bist, mit deiner Scham, mit deinem Schmerz, mit deiner Freude, mit deiner Neugier, hier bin ich. Und dieses hier bin ich können Sie auch sagen, wenn Sie auf einen hohen Berg steigen und ganz alleine sind und sagen, bis hierher hat mich irgendeine Kraft gebracht, die ich nicht selber bin, hier bin ich. Und wenn Sie das oft genug machen, spüren Sie auf einmal, dass diese andere Wirklichkeit mit Ihnen kommunizieren will, Einbildung oder nicht, aber Sie spüren etwas. Und Sie sind bereit, sich noch mehr zu öffnen und noch mehr von sich preiszugeben und noch nackter zu werden vor sich selbst. Denn auch Sie schützen sich mit Scham vor den ganz tiefen Schmerzen, die Sie haben, in dieser Welt beispielsweise sterben zu müssen. Hier bin ich. Was passiert mit mir, wenn ich tot bin? Was passiert mit mir, wenn ich sterbe? Und. Das können Sie selber inszenieren. Gehen Sie in die Morgenfrühe an der Grenze von Tag und Nacht oder abends an der Grenze von Tag und Nacht an der anderen Stelle. Gehen Sie in die Stille, gehen Sie in eine stille Kirche, wenn keiner da drin ist, gehen Sie in die Wüste, gehen Sie unter den Sternenhimmel und sagen immer dasselbe. Alle Muslime sagen, die nach Mekka gehen, hier bin ich. Und das ist der Anfang einer Bereitschaft, einer Gottesbegegnung, einer Bekehrung, auch einer Illumination, einer Erleuchtung.
Verstehe ich Sie richtig, dass es zunächst mal etwas ist, was ich mit mir selber besprechen sollte und mir die Frage stellen sollte, die Frage weiterleiten soll, bevor ich dann in eine Gemeinde gehe, die mich in eine Richtung bringen könnte?
Die Gemeinde können Sie gut gebrauchen, aber Religion ist erst einmal etwas total Subjektives, wenigstens in unseren Breiten. Wenn Sie woanders geboren worden sind, in einem Stamm, der nichts anderes kennt, dann saugen Sie das natürlich auf wie Ihre Nahrung, wie alles andere auch, wie Mode etc. und wie Jeans von einer einzigen Firma und merken nicht einmal, dass Sie manipuliert sind. Aber hier kriegen Sie das ja sozusagen nur per Individuum tiefer in sich hinein, weil der Bruch des Christentums in Europa ist radikal.
Ja, spannende Frage. Sie haben ja selber schon unterschiedliche politische Begriffe benutzt in unserem Gespräch. Ich bringe noch mehr politische Begriffe ein. Also die Covid-Impfungen wurden beworben von den Kirchen. Der Klimawandel soll bekämpft werden. Die Seenotrettung wird unterstützt. Und wir hören, Gott ist queer. Ist das aus Ihrer Sicht die moderne Interpretation der Botschaft von Jesus Christus?
Nein, das ist dummerweise der letzte Ausweg, den Sie sich selber basteln. Wissen Sie, Religion besteht aus zwei Säulen. Eine Säule heißt Spiritualität, das ist Fasten, Spüren, erleuchtet sein, singen, beten. Das Programm, was nichts mit anderen Leuten erstmal zu tun hat. Und das andere ist Ethik. Wie verhalte ich mich mit den anderen? Wie verhalte ich mich zu den anderen? Wie gehe ich mit dem Unrecht in dieser Welt um? Und wenn ich bei der einen Säule, bei Spiritualität, nichts mehr spüre und kein anständiges Halleluja und keinen neuen Song in meiner Kirche höre, den ich wirklich mit meinem Inbrunst mitsingen kann, dann gehe ich als Kirchenmensch hin und sage, jetzt muss ich Ethik nach vorne bringen. Jetzt muss ich was über Gerechtigkeit sagen, weil das andere steht ihnen nicht mehr zur Verfügung. Die Kirche lehrt nicht mehr das Beten. Die Kirche lehrt nicht mehr, wie man betet. Denn wie in den Kirchen gebetet wird, funktioniert ja nicht. Also da gehen Sie besser in die Lottogesellschaft, wenn Sie erhört werden wollen. Das funktioniert nicht. Also beten heißt, geh in die Stille und lausche. Und diese große Säule des Glaubens, ein frommer Mensch zu sein, der sich mit Gott auseinandersetzt, ist in Europa weggebrochen. Und die Kirche hat es nicht aufhalten können. Und deswegen geht sie auf diese neuen, mehr oder minder pseudoreligiösen Bewegungen, wie Impfkampagne für alle, alles, wie sich auch jetzt natürlich zeigt, Schund. Aber es ist immer eine Glaubensfrage, eine Religionsfrage gewesen, was man am Steinigen der Märtyrer immer gut erkennen konnte. Man wollte uns ja verbrennen, als Blinddarm wegführen, ausstoßen aus der Gesellschaft, fragt sich nur wohin. Das sind ja alles Dinge, die was mit Religion immer zu tun haben, wenn man Heretiker sieht. Das hat nichts mit Religion des Christentums zu tun, da sind wir missbraucht worden einmal mehr.
Gibt es aus Ihrer Sicht heute Dinge, die wir anbeten und die wir kultisch verehren, zum Teil ohne das mitzubekommen? Ein Hinweis vielleicht, also wenn ich in Berlin in der U-Bahn oder S-Bahn bin und nehme mal den Blick nach oben von meinem Telefon, dann sehe ich, dass auf einmal alle den Blick nach unten haben auf ihrem Telefon. Also sind wir so eine Art Samsung Galaxy-Sekte geworden. Was ist das eigentlich, was wir hier im Moment abfeiern?
Ja, das ist, da bin ich von betroffen. Also nicht, weil ich auch ein Handy habe, weil ich auch darauf gucke. Aber ich sehe auch, wenn ich hier auf La Palma das tagelang wegmache oder nicht gucke, dass ich in diesem Augenblick ein anderer Mensch werde. Also dieses verrückt gemacht werden, dadurch, dass man in Nutze wissen will, was auf der anderen Seite der Erde passiert, ist tatsächlich eine Form von Verführung. Ich sag mal nicht von Religion, aber von Verführung. Weg von den wichtigen Fragen des Lebens. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie auf einmal Krebs haben, dann werden Sie in den ersten Tagen noch im Internet gucken, was es denn für Therapien gibt. Aber irgendwann werden Sie sagen, ich habe alles durch. Und irgendwann haben Sie keine Lust mehr zu essen. Und irgendwann sagen Sie, lasst mich in Ruhe. Das heißt, die Krankheit führt Sie in eine Stille hinein, wo Sie keine Lust mehr haben auf Fernsehen, auf Radio, auf Internet, auf Musik, auf nichts, sondern nur noch bei sich sind. Die Krisen des Lebens führen uns raus, auch aus Abhängigkeiten von Galaxy. Und dann kommt die große Frage, wer bin ich, warum bin ich hier und warum passiert mir das? Und die religiöse Wendung dieser Frage heißt, wozu bin ich hier und wozu passiert mir das? Welche Zukunft wird mir mit dieser schweren Aufgabe nun eröffnet, die ich endlich annehmen muss? Denn das Leben besteht daraus, dass man sich hingibt, dass man das Leben verehrt, indem man sagt, ich gehöre zu dir. Und zum Leben gehören heißt, ich gebe mich hin.
Wie zu Weihnachten sind die Kirchen zu Ostern gut besucht. Was ist Ihre Empfehlung? Hingehen, mitmachen, sich da einbringen oder es einfach so mitnehmen?
Meine Tradition ist, stellen Sie sich den Wecker auf 4 Uhr morgens zur Osterzeit oder 5 Uhr morgens zur Osterzeit und warten darauf, dass die Sonne aufgeht. Und wenn sie aufgeht, zünden Sie eine Kerze an und meinen wir auch davor und singen Christ ist erstanden von der Martha Alle. Oder Sie gehen in eine Kirche, die es auch morgens um 6 Uhr gibt und die das genau macht, die also sozusagen nicht über ihren Kopf in ihr Herz dringen will mit klugen Worten und Sätzen, sondern mit einer Kerze, mit einem Gesang, mit einem Halleluja, mit Dingen, die ihnen verstandesmäßig überhaupt nichts bringen. Aber ihre Seele wird auf einmal merken, da ist etwas, das berührt mich und das macht mich freudig und still und sicher. Und deswegen gehen sie hin aber gehen Sie nicht um 11, sondern nehmen diese Chance wahr, wie ich vorhin gesagt habe, wenn die Nacht endet und der Tag kommt, gibt es eine besondere Stunde für Ihre offene Seele. Die Träume kommen nämlich auch da, die großen.
Das Osterfest ist für über 2 Milliarden Christen auf der Welt ein hohes, wenn nicht gar das höchste Fest des Jahres. Sie gedenken Jesus Christus und pflegen ihren Glauben. Darüber sprachen wir mit dem evangelischen Pfarrer Jürgen Fliege. Herr Fliege, herzlichen Dank.
Ja, frohe Ostern.